Wir wollen weitermachen im ersten Petrusbrief, Kapitel 4. Wir kommen heute zum letzten Vers. Ich lese aber trotzdem den Abschnitt nochmal ab Vers 17. 1. Petrus 4, 17 bis 19. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Wir haben uns damit beschäftigt mit dem Gericht, dann noch speziell mit dem Gericht beim Haus Gottes, dann mit der Aussage in Vers 18, wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Wenn also der Gerechte durch viele Bedrängnisse hindurch ins Reich Gottes eingeht und praktisch nicht einfach nur einen Sonntagsspaziergang macht, sondern er befindet sich in einem Kampf und durch Kämpfe und Nöte und Bedrängnisse geht er ins Reich Gottes hinein? Wie wird es dann mit dem Gottlosen und Sünder sein? Und da haben wir gesehen, dass der Gottlose und Sünder gerichtet wird, dass es ein Gericht ist, das man niemanden wünscht, speziell deshalb auch, weil es ein ewiges Gericht gibt, sein wird, weil es kein Zurück gibt, weil es keine Möglichkeit gibt, dass man nochmal sagt, ich überlege es mir anders, wenn man gestorben ist, sondern es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wenn er dann vor dem großen weißen Thron sich befindet, dann kann er nicht sagen, oh, es stimmt ja doch alles, es gibt ja doch ein Gericht, alles, was man mir gesagt hat und die Warnungen sind ja richtig, ich überlege es mir anders. Das geht eben nicht, sondern dann ist es zu spät und dort wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden, letztendlich dann im Feuersee. Und in Vers 19 haben wir jetzt die Aussage, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Also wie sollen sich die Gläubigen verhalten, wenn sie leiden? Wenn sie leiden um der Gerechtigkeit willen, wenn sie durch Nöte und Bedrängnisse eben durch müssen, aus dem Grund, dass sie gläubig sind, aus dem Grund, dass sie zu Christus gehören. Und der Hass der Welt richtet sich auf sie. Was sollen sie tun in dieser Situation? Die Antwort ist ganz einfach. Sie sollen ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Eine ganz einfache Aufforderung, die natürlich in Anbetracht der Situation, wenn wir uns da versuchen rein zu versetzen, soweit wir das können, menschlich gesehen gar nicht mehr einfach ist. Sondern hier ist es nötig, dass das eintritt, was auch weiter vorne schon gesagt wurde, nämlich der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Das heißt, es ist ein übernatürliches Werk Gottes, ein Werk des Herrn, dass er dem Gläubigen dann hilft, in dieser Situation auch noch das Gute zu tun. Nicht nur sich dem Herrn anzubefehlen, auf den Herrn zu vertrauen, sich in seine Hand legen, sondern gleichzeitig auch noch das Gute tun. Das ist die Herausforderung, die an Gläubige gestellt wird. Und da könnte man sagen, das sind ja hohe Herausforderungen, das sind ja hohe Anforderungen, die hier an Gläubige gestellt werden. Wie kann Gott so viel verlangen? Warum verlangt er so viel? Könnte man da ihm nicht Vorwürfe machen und sagen, es ist doch genug, dass man schon durch Leid durch muss und dann soll man auch noch gleichzeitig das Gute tun? Nein, das sind die Anforderungen, die Gott stellt und das sind die höchsten Anforderungen. Die Bibel stellt an Gläubige die höchsten Anforderungen. Nicht mittelmäßige Anforderungen, nicht, dass so es gerade mal irgendwie reicht, sondern er stellt die höchsten Anforderungen. Das entspricht seinem Wesen, das entspricht seiner Heiligkeit. Er ist ein heiliger Gott und ein heiliger Gott kann nur das Höchste fordern. Das entspricht seiner Natur. Er würde seine Natur selbst verleugnen, wenn er sagen würde, es reicht, wenn ihr so gerade mal so ein bisschen ja, den Herrn vor Augen habt und irgendwie da durchkommt durch die Situation. Nein, das sagt er eben nicht, sondern er stellt die Forderung, die ein heiliger Gott eben stellen muss, weil es seinem Wesen entspricht. Und nun könnte der Einwand kommen, ja gut, die Anforderungen, die können wir nie und nimmer halten, dem können wir nie und nimmer gerecht werden. Menschlich gesehen können wir das nicht. Menschlich gesehen können wir nicht das tun, was von uns verlangt wird. Das ist ja schon beim Ungläubigen so. Der Ungläubige wird konfrontiert mit dem Gesetz Gottes, mit den heiligen Maßstäben Gottes und er kann es auch nie und nimmer halten, obwohl viele Ungläubige meinen, natürlich schaffe ich das. Ja. Ja, die 10 Gebote halte ich mich, habe ich schon oft gehört von Ungläubigen. Ich lebe recht, ich lebe nach den 10 Geboten, ohne sich im Klaren darüber zu sein, dass man nicht mal die 10 Gebote hält. Die meisten wissen nicht mal, was die 10 Gebote sind. Manche können es vielleicht noch aufzählen, die 10 Gebote, manche. Aber wenn man sie dann konfrontiert und ihnen sagt, was bedeutet das eigentlich im Einzelnen, dann fallen sie schon beim ersten Gebot durch. Und somit, der Ungläubige kann diese Maßstäbe nicht einhalten, der Gläubige auch nicht, er hat Vergebung bekommen, und er wird aber jetzt durch die Kraft Gottes befähigt, in den Geboten Gottes zu wandeln. Und ich sage auch nicht deswegen, weil es nicht in Vollkommenheit tun wird. Vollkommenheit ist in diesem Leben nicht erreichbar, ist aber erstrebenswert. Wir sollen es trotzdem anstreben, wir sollen es erstreben, vollkommen zu sein, ohne uns zu belügen und zu meinen, wir würden jemals einen Zustand erreichen, in dem wir vollkommen sind. Das werden wir nicht, aber dennoch haben wir durch das Wirken des Heiligen Geistes und das Wirken des Herrn die Möglichkeit, ein Leben zu führen, das zu Gottes Ehre ist. Und das ist ja das, was wir anstreben sollen. Es soll alles zu Gottes Ehre dienen. Und in aller Schwachheit, in aller Unvollkommenheit befähigt Gott uns, ein ganz anderes Leben zu führen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und manch einer mag sagen, aber bei mir ist es so, die Sünde überwältigt mich immer wieder und sie ist stärker als ich. Dann stütz dich auf die Verheißungen. Laut den Verheißungen ist die Sünde nicht stärker. Die Macht der Sünde ist am Kreuz gebrochen. Als der Jesus am Kreuz starb, da starb er nicht nur, um uns unsere Sünden zu vergeben, sondern auch, um die Macht der Sünde zu brechen. Und somit haben wir durch seinen Sieg am Kreuz die Möglichkeit, auch Sieg über Sünde zu haben. Die Sünde muss uns nicht dominieren und beherrschen. Sie muss es nicht. Und wenn sie es tut, dann dürfen wir zum Thron der Gnade nahen, um rechtzeitig Hilfe zu finden, sagt der Hebräerbrief. Und auch in so einer Situation, ich habe jetzt allgemein gesprochen, was für jeden Gläubigen zutrifft, auch auf den trifft das zu, der nicht leidet. Und speziell der leidet, hat diese Möglichkeit, auch zum Thron der Gnade zu nahen. Und er wird es auch tun. Denn in der Not, da fleht man. In der Not bestürmt man Gott. In der Not kommt man zu ihm. Das kann sein, wenn man ein normales, ruhiges Leben führt, ohne Verfolgung, ohne diese Bedrängnisse, die es in anderen Ländern gibt, dass die Sünde einen überwältigt und man eben nicht zum Thron der Gnade geht und nicht fleht, man sich irgendwie bis zum gewissen Grad damit abfindet. In der Verfolgung ist das anders und deswegen dient auch die Verfolgung eben dazu, diese reinigende, diese läuternde Wirkung zu haben. Und für manche Gemeinden ist Verfolgung dringend nötig. Für manche Gläubige ist Verfolgung dringend nötig, da sie dann konfrontiert werden und aufgefordert werden und herausgefordert werden, so zu handeln, wie sie wirklich handeln sollen. Deswegen, wir haben auf der einen Seite die Aufforderung, dafür zu beten für die Politiker, dass wir ein ruhiges Leben führen können und dieses Leben dann zur Ehre Gottes zu gebrauchen, uns für den Herrn einzusetzen. Das ist richtig und das ist gut, weil so das Evangelium verbreitet werden kann. Was ist aber, wenn eine Gemeinde einschläft, wenn Gläubige einschlafen? Gläubige sagen, es ist ja alles schön, dass wir so viel Frieden haben, dass wir so viel Freiheit haben. Wir versammeln uns, wir reden über das Wort, aber es folgen die Werke nicht, die Werke, die folgen sollen dem wahren Glauben, dann kann es sein, Gott nimmt den Frieden weg. Er nimmt den Frieden weg und er lässt das Schwert kommen und er bewirkt so, dass ein Erwachen stattfindet, dass die Gemeinden aufwachen aus ihrem Schlummern und ja, entweder aufwachen auf der einen Seite oder auf der anderen Seite eben ganz weg sein vom wahren Glauben, nämlich das Bekenntnis, das sie haben, erweist sich dann als Lippenbekenntnis und nicht als echtes Bekenntnis zum Herrn. Wir wollen uns jetzt hier genauer diese einzelnen Bestandteile anschauen, dieses Verses. Das heißt, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Auf alles werden wir nicht eingehen, weil wir das tatsächlich schon teilweise behandelt haben in vorherigen Versen und Kapiteln. Zum Beispiel die Aussage nach dem Willen Gottes leiden, damit haben wir uns beschäftigt. Mehrmals. Zum Beispiel die Aussage, wenn es sein muss, dann kommen diese Nöte, dann kommt Leid und so weiter. Das Petrus schon betont hat, nach dem Willen Gottes leiden bedeutet, kurz gesagt, dass es Teil von Gottes Plan ist, dass es seinem Willen entspricht, dass es eben auch nicht dem entspricht, dass man als Übeltäter leidet, sondern eben, weil man sich zum Herrn bekennt, weil man zu ihm gehört, leidet man und das entspricht dem Willen des Herrn. Wir hatten auch schon gesehen, dass es nicht zufällig passiert, wenn Gläubige in Leid geraten. Es kann menschlich gesehen durchaus mal wie ein Zufall aussehen. Manche Situationen können wie ein Zufall aussehen. Zum Beispiel in einem Land, wo Verfolgung herrscht, ist man unvorsichtig, es rutscht einem etwas raus in einem öffentlichen Ort und schon wird man entlarvt sozusagen als Gläubiger und ja, wird eingesperrt, wird verfolgt. Und so meint man, nein, nur weil ich jetzt so unaufmerksam war oder unvorsichtig war, bin ich jetzt im Gefängnis gelandet, bin eingesperrt. Menschlich gesehen scheint es zufällig gewesen zu sein, aber es war kein Zufall, sondern es ist Teil von Gottes Plan. Und ich meine jetzt nicht die Situation, ich habe das auch schon mehrmals erwähnt, dass man bewusst zum Beispiel die Behörden herausfordert, dass man hingeht und sagt, hier bin ich, ich bin Christ, verhaftet mich doch, sondern dass man wirklich ein Leben in Gottesfurcht gelebt hat und ist trotzdem eben in die Verfolgung geraten. Also nach dem Willen Gottes. Die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anbefehlen. Ich möchte erstmal auf denjenigen eingehen, mit dem wir es zu tun haben, nämlich auf unseren Gott. Er ist der treue Schöpfer, wird hier gesagt. Und ihm sollen wir unsere Seelen anbefehlen. Dieses Wort für Schöpfer wird nur hier an dieser Stelle verwendet. Und es ist immer die Frage, wenn ein Wort nur einmal vorkommt, ist es überhaupt richtig übersetzt? Weil es ist eine Herausforderung für den Übersetzer, wenn ein Wort nur ein einziges Mal in der Bibel vorkommt, die richtige Übersetzung zu finden. In dem Fall ist es aber nicht so schwierig, denn es gibt ein entsprechendes Verb zu diesem Substantiv, was hier mit Schöpfer übersetzt ist. Und da möchte ich eine Stelle beispielhaft aufschlagen. Im Markus-Evangelium, in Kapitel 13, in Vers 19. Da geht es um die große Drangsal oder die große Trübsalzeit. Und da sagt der Herr Jesus, denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf. Bis jetzt und wie es auch keine mehr geben wird. Also er spricht von der Schöpfung, die Gott erschuf. Und hier haben wir eben das dazugehörige Verb. Und hier an dieser Stelle besteht aus dem Zusammenhang her keine Frage, dass es um die Schöpfung geht. Und somit ist auch diese Übersetzung korrekt. Er ist der Schöpfer. Er ist unser Schöpfer. Er hat uns gemacht. Und zu der Tatsache, dass er der Schöpfer ist, gehört ja auch eine weitere Tatsache. Er hat nicht nur die Welt erschaffen, sondern er erhält sie und lenkt sie auch. Das gehört dazu, dass er der Schöpfer ist. Wir halten eben nicht zu dieser falschen Lehre, die besagt, Gott hat das Universum erschaffen, hat alles erschaffen und dann hat er alles sich selbst überlassen. Das sehen manche so. Die Bibel sagt uns ganz klar, er hat alles erschaffen und er erhält alles, er trägt alles durch das Wort seiner Macht. Somit ist er der Schöpfer und Erhalter des Universums. Und deswegen ist er natürlich auch die genau richtige Adresse. Er ist derjenige, dem wir unsere Seelen anbefehlen können, weil er alles lenkt und erhält. Er hat uns geschaffen und er erhält auch unser Leben und auch alle Umstände, in denen wir uns befinden. Und er macht sicher keine Fehler. Wir schon, aber er nicht. Ich möchte jetzt noch eine weitere Stelle aufschlagen oder einige Stellen. Erstmal 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Und zwar, wie ihr euch denken könnt, sind das jetzt keine Stellen, in denen dieses Wort auch vorkommt. Warum? Weil dieses Wort nur hier in Petrus vorkommt, wie ich gesagt hatte. Aber Stellen, die einfach dieses Prinzip auch aufzeigen, dass er eben derjenige ist, dem wir uns anbefehlen sollen und können. 1. Thessalonicher 5, Abvers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Also Schöpfer kommt, wie gesagt, nicht vor, aber seine Treue. Er erhält das Universum, er bewahrt uns, er setzt sich speziell für uns ein, er ist der Gott des Friedens, wie es hier heißt, und er ist es, der durch und durch heiligen kann. Und das wünscht Paulus, in dem Fall den Thessalonichern, dass sie durch und durch geheiligt werden und bewahrt werden, und dass sie dann untadelig sind bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das wünschen wir uns alle, dass wir untadelig sind, wenn der Herr wiederkommt. Wird das geschehen? Vers 24, treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Es wird geschehen. Es wird geschehen, nicht wegen unserer Kraft oder unserem Vermögen oder weil wir so viel eben können und sind und darstellen. Nein, sondern weil er treu ist. Wäre es nicht wegen seiner Treue, könnten wir keine Hoffnung haben. Wir könnten schon menschlich gesehen hoffen. Wir müssen da unterscheiden zwischen der menschlichen Hoffnung, wenn der gottlose Mensch auch es verwendet, aber auch wir manchmal. Wir sagen, ich hoffe, morgen gibt es schönes Wetter. Dann kann es sein, es gibt schönes Wetter. Es kann sein, es gibt kein schönes Wetter. Die biblische Hoffnung ist aber eine Gewissheit, eine Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Und deswegen, wenn wir hoffen, dürfen wir gleichzeitig gewiss sein und sollen sogar gewiss sein, denn wenn wir Gewissheit haben, dann werden wir im Glauben gestärkt. Wenn wir in ständigen Zweifeln uns befinden, nach dem Motto, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich. Wenn wir so zweifeln, dann wissen wir nicht, was morgen sein wird. Wir wissen nicht, was in einem Jahr sein wird. Wir wissen nicht, was in 10 Jahren sein wird. Das müssen wir aber nicht. Wenn wir wirklich echt sind und wiedergeboren sind, dann dürfen wir wissen, treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er wird es tun. Und das ist eine Zusage, die nicht wankt, auf die wir uns stützen dürfen. Genauso im 2. Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher, Kapitel 3, aber der Herr ist treu, also 2. Thessalonicher 3, Vers 3, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum Ausharren des Christus. Auch hier die Treue Gottes, der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Auch hier wiederum eine Zusage. Und im Zusammenhang geht es darum, dass es einige böse Menschen gibt, in Vers 2, die nicht den Glauben haben. Die scheinen vielleicht den Glauben zu haben, aber er sagt, denn nicht alle haben den Glauben. Und wer den Glauben nicht hat, den rettenden Glauben, der kann sich auch nicht auf die Treue Gottes berufen, sondern nur wer den rettenden Glauben hat, der kann sagen, er wird mich bewahren vor dem Bösen. Das heißt, hier sehen wir ein wichtiges Thema der beiden Thessalonicher Briefe, das ist die Treue Gottes. Auch im ersten Korintherbrief lesen wir davon. Erster Korinther 1. Ab Vers 7. So dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Also die Korinther erwarten die Offenbarung des Herrn Jesus Christus, eben seine Wiederkunft. Auch wir sollten seine Wiederkunft erwarten. Wir sollten damit rechnen, dass es jederzeit geschehen kann. Und so warten wir, dass er kommt. Und speziell auch, wenn jemand sich im Leid befindet, dann ist natürlich diese Erwartung eine tröstende Erwartung. Denn man rechnet damit, man stützt sich drauf, heute kann es vorbei sein, wer denn daher kommt, um mich zu holen. Es müssen keine Bedingungen erfüllt werden, damit der Herr kommen kann. Er kann jederzeit kommen, um die Seinen zu sich zu holen. Und im Schlimmen, im schweren Leid ist auch das etwas Tröstendes. Während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende. Wieder eine Zusage. Er sagt nicht, der euch vielleicht festmachen wird, sondern er sagt, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar, hier unverklagbar, wir erinnern uns an der anderen Stelle, was wurde da gesagt? Untadelig. Und hier unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, wieder die Treue Gottes. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir sehen hier übrigens ganz nebenbei einen Hinweis auf die Dreieinigkeit. Jesus Christus wird euch festmachen, in Vers 8, da geht es um Jesus Christus, während die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, aber der euch festmachen wird. Und in Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und solche Hinweise haben wir ganz viele in der Schrift, wo wir ein Zusammenspiel haben zwischen dem Sohn und dem Vater und auch dem Heiligen Geist, wo dem Sohn Dinge zugeschrieben werden, die an anderer Stelle auch dem Vater zugeschrieben werden, manchmal sogar zusammenliegend in zwei Versen. Bisher hatten wir auch gesehen, der festmacht, ist Gott. Einfach Gott ist treu und hier ist es Jesus Christus, der festmacht. Er wird uns festmachen, bis ans Ende. Auch hier wieder diese Aussage und da sehen wir ganz klar die Treue Gottes. Wir haben noch weitere Stellen, wo Jesus Christus als der Handelnde identifiziert wird. Zum Beispiel im Hebräerbrief. In Hebräer 2, Vers 17, da geht es um das Thema, dass der Herr Jesus unser Hohepriester ist. Und ab Vers 17 lesen wir Folgendes. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Wir sehen hier, er sühnte die Sünden des Volkes, er sühnte auch unsere Sünden. Das ist auch die Grundlage dafür, dass uns die ganze Treue Gottes zuteil wird. Gott ist treu, weil alles vollbracht wurde, was nötig ist, um uns letztendlich in seine Gegenwart zu bringen und uns dahin zu bringen, dass wir alle Zeit bei ihm sind. Er hat den Preis bezahlt, das ist erledigt, das Sündenproblem ist erledigt. Und wenn das erledigt ist, dann kann er uns nicht nochmal für die Sünden bestrafen. Um für die Sünden des Volkes zu sühnen. Und dann haben wir das Thema, dass er selbst gelitten hat und dass er versucht wurde und dass er deswegen auch denen helfen kann, die versucht werden. Und gerade solch eine Situation, wo wir in Verfolgung geraten, kann eine Versuchung für uns darstellen und wird sicher für viele solch eine Versuchung darstellen. Und gerade in dieser Situation kann der Herr Jesus als mitleidiger Hohepriester, der selbst auch versucht worden ist, uns helfen. Es ist also nicht so, dass der Herr Jesus über dem thront und sagt, jetzt guckt mal, wie ihr damit fertig werdet, sondern er hilft uns, er steht uns bei und er kann uns helfen und durch seine Gnade wird er es auch tun. Und dann noch eine letzte Stelle in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 19, wo es auch wieder um Jesus Christus geht. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Also der Herr Jesus Christus selbst wird hier in Vers 11 als der Treue und der Wahrhaftige bezeichnet. Also wissen wir, sowohl der Vater ist treu, als auch der Sohn ist treu. Und das gibt uns diese Zuversicht, dass er derjenige ist, der uns durchtragen wird, der uns durchhelfen wird. Und wem sonst sollten wir uns anbefehlen? Sollten wir uns Menschen anbefehlen? Sollten wir auf Menschen vertrauen? Sollten wir auf Organisationen vertrauen? Nein, wir sollen uns ihm als dem treuen Schöpfer anbefehlen. Und auf dieses Wort anbefehlen müssen wir nun auch etwas mehr eingehen. Was bedeutet es genau? Eine Stelle dazu möchte ich aufschlagen im Lukas-Evangelium. In Lukas Kapitel 12. Da geht es um dieses Gleichnis mit den Knechten. In Vers 47 heißt es dann, der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Also hier geht es darum, dass den Knechten etwas anvertraut wurde und die Knechte sollten entsprechend verantwortungsbewusst mit dem ihnen Anvertrauten umgehen. Und tatsächlich kann dieses Wort auch verwendet werden, wenn man zum Beispiel der Bank etwas anvertraut, im übertragenen Sinne, dass die Bank das verwaltet und damit umgeht. Und das ist eben eine Nuance dieses Wortes. Dann bleiben wir im Lukas-Evangelium, gehen zu Kapitel 23. In Vers 46, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Welches Wort haben wir hier? Befehle. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir haben jetzt hier zwei Beispiele. Einmal wurde etwas einem Menschen anvertraut oder mehreren Menschen anvertraut. Und einer ging nicht verantwortungsbewusst damit um. Und hier haben wir die Situation, dass Jesus dem Vater seinen Geist anvertraut. Und wir wissen, der Vater wird natürlich verantwortungsvoll damit umgehen, weil er treu ist. Das heißt, hier haben wir schon eine Unterscheidung. Befehlen wir Menschen etwas an, wissen wir nicht, wie sie damit umgehen werden. Befehlen wir Gott etwas an, wissen wir, dass er treu ist und eben nicht so handelt wie jener Knecht, sondern er wird das ihm Anvertraute auch entsprechend bewahren, wie wir gesehen hatten. Dann Apostelgeschichte. In Vers 32 Kapitel 20 habe ich glaube nicht gesagt, Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Man könnte auch sagen, und nun, Brüder, vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Hier das gleiche Verb, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Also was vermag Gott und was vermag sein Wort? Aufzuerbauen, erstens, und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Deswegen ist er die richtige Adresse. Dann noch eine Stelle im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also wem sollte man etwas anvertrauen? Hier geht es wieder um Menschen. Treuen Menschen. Treuen Menschen sollte etwas anvertraut werden, in dem Fall die Lehre des Wortes. Das, was Timotheus von Paulus gehört hat, das soll er anderen wieder anvertrauen. Und nicht irgendjemanden, sondern treuen Menschen, die fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Wie auch der Jesus gesagt hat, dass man die Perlen nicht vor die Säue wirft. Kann es wirklich sein, dass Belehrung von manchen Menschen eine Zeitverschwendung darstellt? Aber wenn jemand treu ist, dann kann man ihm etwas anvertrauen. Und genau so können wir unsere Seelen dem treuen Schöpfer anvertrauen. Und wir sehen, wie Paulus ein Vorbild war, natürlich auch die anderen Apostel, aber von Paulus sehen wir ja einige Beispiele und einige Begebenheiten, die uns berichtet werden aus seinem Leben in der Apostelgeschichte, wie er selbst auch dieses Prinzip umsetzte. In Apostelgeschichte 21, ab Vers 10 heißt es, als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Also hier kommt ein Prophet und gibt eine Prophetie weiter an den Paulus. Und das bewirkt auch eine Reaktion in Vers 12. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen sollte. Aber Paulus antwortete: Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen: Der Wille des Herrn geschehe. Also wir sehen hier diese Prophetie, die durch den Heiligen Geist weitergegeben wurde und sicher richtig war, denn das geschah ja auch dann. Nur, die Prophetie beinhaltete keine Anweisung. Die Prophetie bestand einfach darin, aufzuzeigen, was geschehen wird. Und die Reaktion, die lag jetzt sozusagen bei Paulus selbst, das Richtige zu tun. Und für ihn war klar, ihm war das klar geworden, dass das sein Weg sein würde, dass er gefangen genommen werden muss. Und er war bereit, das zu tun. Er war bereit, sich in dieses Leid zu begeben, weil er überzeugt war, das war der Wille Gottes. Andere Gläubige waren da nicht so überzeugt. Die haben gesagt, nein, tu das nicht, geh dort nicht hin. Und so kann es wirklich sein, dass Gläubige auch dazu beitragen, einen falschen Weg aufzuzeigen. Wegen Angst, wegen Sorge und wie auch immer. Oder vielleicht, weil sie wirklich überzeugt waren, diese Prophetie wurde deswegen gegeben, um Paulus davon abzubringen, das zu tun. Aber wenn Gott hätte Paulus davon abbringen wollen, dann hätte er es ganz konkret tun können. Er hätte ihm ganz konkret sagen können, so wie Paulus ja öfters praktisch Prophetien selber auch empfangen hat von Gott, hätte Gott ihm sagen können, geh da nicht hin. Ja, wie an anderen Stellen, wir sehen das in der Apostelgeschichte, die Apostel auch daran gehindert worden sind, an bestimmte Orte zu gehen. Da ging es jetzt natürlich um das Evangelium, hier ging es jetzt darum, dass er dann gefangen genommen werden sollte. Also Paulus war bereit, diesen Weg einzuschlagen, obwohl er wusste, was ihn erwartete. Gewissermaßen könnten wir sagen, wir haben heute da auch einen gewissen Vorteil. Der Vorteil besteht darin, dass wir eben solch eine Prophetie nicht bekommen. Ja, wenn wir irgendwo hin wollen, dass dann ein Prophet auftritt und sagt, also wenn du da hingehst, dann bist du sicher, wird es sicher geschehen, du wirst ins Gefängnis geworfen, dann gefoltert und dann getötet. Das passiert natürlich, aber nicht die Prophetie, dass wir da gewarnt werden, auch wenn natürlich es manche Propheten gibt, die behaupten, sie seien solche. Und ich sage nicht, dass es nicht jemand gibt, der so etwas sagt, aber es gibt niemanden, der rechtmäßig solche Warnungen ausspricht. Es sei denn natürlich, es ist einfach eine Warnung, die aus den Umständen sich ergibt, weil man eben weiß, wenn man sich an einem bestimmten Ort begibt, da wird man ganz klar verfolgt werden und eingesperrt werden. Zum Beispiel Nordkorea. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal überlegt hat, als Missionar nach Nordkorea zu gehen. Wahrscheinlich niemand. Da kann man sicher sein, dass wenn man da hingeht, dass man dort verfolgt wird. Da braucht man kein Prophet zu sein. Paulus war eben bereit, diesen Weg zu gehen. Und somit ist er da auch ein Vorbild. Ein Vorbild des Leidens, ein Vorbild von jemandem, der bereit war, das zu tun und auch viel gelitten hat. Natürlich Petrus selbst auch. Wir wissen das von ihm. Wir wissen auch, wie sein Ende war und wie allgemein das Ende der Apostel war, eben bis auf Johannes. Und dennoch waren sie bereit, diesen Weg einzuschlagen und dem Herrn nachzufolgen. Und sie wussten, das stimmt. Sie können sich ihm als den treuen Schöpfer anbefehlen. Und wenn das nicht möglich wäre, wie sollte man Hoffnung fassen? Wie sollte man so etwas durchstehen? Wie sollte man in der Situation, wenn man wirklich leidet und ja, vielleicht gequält wird, dann wissen, der Herr wird mich durchtragen. Weil wir wissen, dass Gott treu ist. Dass er in seiner Treue uns durchtragen wird. Denn das sind doch Situationen, wo wir an die Grenzen kommen, wo wir oft keine Kraft mehr haben, wo wir nicht weiter wissen, wenn uns so etwas widerfährt. Und dann geht es eben darum, dass er es tut, dass er uns durchträgt. Und deswegen ist es auch gut zu wissen, dass wir nicht auf unser Vermögen vertrauen müssen, sondern dass wir ganz auf ihn vertrauen dürfen, der treu ist. So hat es der Psalmist gemacht, zum Beispiel in Psalm 37. Viele andere Stellen gibt es da natürlich. Er sagt in Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg, und vertraue auf ihn. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Und wir wissen, gerade in dem Psalm, auch in diesem, zum Beispiel in Vers 12, dass der Psalmist, in dem Fall David, sehr oft angefochten war von Gottlosen. Zum Beispiel heißt es hier, der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen. Das ist das, was der Gottlose tut. Er knirscht gegen ihn mit den Zähnen, aber der Herr lacht über ihn. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu fällen und die umzubringen, die aufrichtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen. Das ist etwas, was im Alten Testament tatsächlich auch oft vorkam, dass sie selber in die eigene Falle fielen. Das kann natürlich auch in der heutigen Zeit vorkommen, aber wir haben uns auch schon damit beschäftigt, dass der Gottlose sowohl im Alten als auch im Neuen Testament oft gelingen hat, dass er scheinbar sein Leben in der Hand hält, aber wenn er dann vor Gott stehen wird, dann wird die ganze Sache ganz anders aussehen. Also wir dürfen uns auf die Treue des Herrn verlassen und wir werden nicht enttäuscht werden. Und um das nochmal zu unterstreichen, möchte ich dann nächstes Mal noch einige Bibelstellen dazu betrachten und dann dieses Kapitel, denke ich mal, abschließen.